Und zwar gab es jetzt ziemlich viele Eindrücke, sowohl im Lobpreis als auch von den Kindern. Und ich denke, den einen oder anderen können wir zwischendurch mal aufschnappen. Und genau, ich denke, ich werde den hier und da mal noch mit erwähnen. Und zwar wusste ich ja schon eine Weile, dass ich heute dran bin und habe da immer so mein Herzen gefragt, Herr, was soll ich denn erzählen? Und irgendwie war das alles ein bisschen, es gibt viele Ideen, es gibt viele Sachen, die man irgendwo weitergeben kann, aber es geht nicht darum, was man kann, sondern was Gottes Wille ist. Und als wir dann vorige Woche die Fastentage hatten, dann hatte die Katja ein Bild von einer Person, die in so einem großen, ich hoffe mal, ich sage es alles richtig, aber es geht ums Grundprinzip, jedenfalls die in so einem großen Saal unterwegs ist, die läuft auf so einen roten Teppich lang und läuft auf Gottes Thron zu. Und ringsrum sind ganz viele Leute. Und da musste ich an so ein paar Sachen denken, die ich vor einigen Jahren mal gelesen hatte. Und da hat jemand darüber berichtet, wie er das so erlebt hat. Und das ist mir ziemlich ins Herz gefallen. Und der hat dort mit verschiedenen Personen geredet. Und die haben ihm alle so gesagt, ja, es sieht zwar so aus, als wäre das alles schön, wie das hier ist, aber eigentlich haben wir unser Leben auf der Erde vermasselt. Eigentlich haben wir Dinge gemacht, über die Gott nicht glücklich war. Und hätten wir das nicht gemacht, sondern hätten wir uns ein bisschen mehr Mühe gegeben und Gottes Willen getan, dann wären wir jetzt nicht hier, sondern viel weiter vorne, viel näher am Thron dran. Und da denkt die Person, hä, okay, gut, da vorne sind auch noch mehr Leute, aber ihr seht doch schon wunderschön aus. Und dann fangen die Personen halt an zu erzählen, was in ihrem Leben so los war und was sie falsch gemacht haben und warum sie es falsch gemacht haben. Und das sind so, ich sag mal, die normalen Sachen, die man so im Wort Gottes liest, wo der Paulus seine Gemeinden immer mal wieder darauf hinweist, räumt das aus, das, was der André vorhin gesagt hat, vergebt einander und alles solche Sachen. Die Sachen, die der Andreas die letzten Wochen immer mal gebracht hat, ne? Dass man eben wirklich aufpassen soll, dass es in unserem Herzen sauber aussieht. Und die haben dann gesagt, die Personen, die dort standen, alles wird offenbar, alles wird ans Licht gebracht. Und wenn wir vor Gottes Thron stehen, dann stehen wir alleine dort. Und dann geht es nicht darum, dass Gott uns eins draufhaut, sondern er zeigt uns offen und ehrlich, wie unser Leben war, damit es offenbar wird, damit es ans Licht kommt und damit offenbar wird, was gut war und was nicht gut war. Und jeder, denke ich, auch wenn es bei uns mal so weit ist, würde sein Leben anders leben oder würde Dinge anders machen. Und deswegen, jetzt sind wir noch in Runde 1. Runde 2 gibt es nicht. Jeder hat eine Chance, ne? Wie das Lied bei dem Musical, beziehungsweise bei dem einen Mann da, der das gesungen hat. Jeder hat einen Lauf zu laufen, jeder hat eine Runde, jeder hat eine Chance und kann das Beste draus machen. Und die Frage an dich ist heute, was machst du aus deinem Leben? Siehst du es von der Sichtweise oder siehst du es nur aus dem, was wir alles so auf der Erde machen müssen? Und als ich das so drüber nachgedacht habe, da kam mir das Gleichnis, Jesus hat ja ganz viele gebracht, von den Knechten. Und zwar steht das in Lukas 12, Vers 34. Das schlagen wir mal auf. Lukas 12, Vers 34. Und dort steht, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also die Dinge, die einem wichtig sind, dort gibt man sich hinein mit ganzer Kraft, mit ganzem Elan. Und die müssen halt werden und alles andere muss sich dann noch unterordnen. Und das ist ja aber das erste Gebot, was Gott uns sagt, liebt mich von ganzem Herzen zuerst. Und ich werde euch alles geben, was ihr braucht. Und dann ist danach eigentlich das Gleichnis und ich lese das mal vor. Ab Vers 35. Eure Hüften seien umgürtet und eure Lampen brennend. Und ihr seid Menschen gleich, die ihren Herrn freudig erwarten, wann er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit sie, wenn er kommt und anklopft, ihm sogleich öffnen können. Überaus gesegnet jene Sklaven, welche der Herr, wenn er kommt, wachend vorfinden wird. Amen, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten oder dritten Nachtwache kommt und sie so vorfindet, überaus gesegnet sind jene Sklaven. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so hätte er gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen würde. Auch ihr nun macht euch bereit, denn zu einer Stunde, da ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Petrus aber sprach zu ihm, Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen anderen? Jesus aber sprach, wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr einsetzen wird über seine Dienerschaft, um ihr zur rechten Zeit die zugemessene Speise zu geben? Überaus gesegnet jener Sklave, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun vorfinden wird. Wahrlich, ich sage euch, dass er ihn über all seine Besitztümer setzen wird. Wenn aber jener Sklave in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit mit ihm kommen und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Sklaven an einem Tag eintreffen, an dem er es nicht erwartet, und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihn seinen Teil bei den Ungläubigen setzen. Jener Sklave aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht vorbereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird viele Schläge empfangen. Der ihn aber nicht kannte, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, bei dem wird viel gesucht werden. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird man umso mehr fordern. Es ist ein relativ langes Gleichnis. Und Jesus sagt hier so verschiedene Aspekte. Aber was mir dabei wichtig geworden ist, hast du die Haltung, dass du erwartest, dass Jesus wiederkommt? Der David hat mal gesagt, ich werde nicht straucheln, weil der Herr ist immer zu meiner Seite. Also er war sich immer bewusst, dass Gott da ist und dass er sein Leben bewahrt und dass er auf ihn aufpasst. Aber ich denke, es hat ihm auch geholfen, den Weg zu gehen, den Gott für ihn bereitet hat, weil er sich immer bewusst war, dass Gott sowieso alles sieht. Und die zweite Frage, die mir kam, war, machst du deine Arbeit so, dass Jesus sich darüber freuen kann? Na, so sagt er hier drinnen von den Knechten, dass die dann nach einer Weile gedacht haben, ach, unser Chef ist lange weg und tschüss, wir machen einfach, was wir wollen. Und dann ist es so wie bei den Kindern, ne, wenn man sagt, geht in euer Zimmer, räumt auf, da kann man so lange warten, wie man will. Wenn er dann zurückkommt zum Kontrollieren, gibt es immer Grund zur Anklage. Und so sollte es bei uns nicht sein, ne? Sondern wir sollen einfach die Sachen machen, die Gott uns sagt, auch wenn er uns nicht jeden Tag sagt, komm, mach, komm, steh auf, komm, sei lieb, komm, vergeb, komm, bring in Ordnung, hilf dem mal oder was auch immer. Sondern wir sollen es einfach mit einem freudigen Herzen machen. Denn das ist ja der Grund. Ne? Jesus sagt ja in seiner Bergpredigt, dass alles, was wir den Menschen tun, dass wir es so tun sollen, als würden wir es für Jesus machen. Und dann würde er uns Lohn darüber geben. Und so wollen wir ihm doch eine Freude machen. Und genau. Oder bist du einer von den Knechten, die so leben, als wären sie selber Chef? So nach dem Motto, und tschüss, wir machen hier unsere eigene Party. Unser Chef ist weit weg. Wir sind jetzt hier, wir schließen die Tür zu, dann kommt keiner rein. Und dann können wir hier machen, was wir wollen. Aber Gott sieht sowieso alles. Ja, und bei den Knechten ist eigentlich traurig, dass die ihren Herrn überhaupt nicht kennen. Ne? Weil Jesus liebt uns von ganzem Herzen. Und das ist sein, das sollte unser Antrieb sein, unser Innerer. Dass wir sagen, Jesus, er liebt uns, er hat uns seine Liebe gezeigt. Und aus diesem Grund wollen wir ihm von ganzem Herzen nachfolgen und ihm eine Freude machen. Das zweite Beispiel, was mir gekommen ist, das war bei Petrus. Und zwar, irgendwann hat er Petrus mal gesagt gekriegt, dass die Heiden auch die Gnade Gottes annehmen dürfen. Nicht nur die Juden allein, wie sie am Anfang gedacht hatten. Und das hat er gesagt gekriegt durch eine Vision. Und dann ist er ja zu dem Cornelius und hat ihm das Evangelium erklärt. Und daraufhin ist der Heilige Geist auf die gefallen. Er hat sich gefreut und hat gesagt, okay, dann lass die taufen und wort glücklich. Und hat er nachgemerkt, Das ist ja interessant, dass Jesus den Heiden auch einen Geist Gottes gibt. Das hat ihn ganz schön beschäftigt. Und ein paar Jahre später war er irgendwann mal wieder unterwegs. Und das beschreibt der Paulus in Galater 2. Können wir auch mal aufschlagen. Galater 2, Vers 11. Und zwar waren sie dann in Antiochia. Ich lese es auch mal vor. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich, also das schreibt der Paulus, ihm ins Angesicht, da er durch sein Verhalten schuldig geworden war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit den Gläubigen aus den Nationen gegessen. Als sie aber da waren, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas mit weggerissen wurde von ihrer Heuchelei. Und hier mag man so ein typisches Beispiel, ich denke, jeden von uns ging es irgendwann schon mal so, dass man sich in seinem Herzen für irgendwas entschieden hat, hat gesagt, so mache ich das. Dann kam man unter Leute und hat gemerkt, wie man so eingeengt worden. So, Mist, wie mache ich das jetzt? Ah, ich bin in der Zwickmühle, wenn ich mich so entscheide. Da wäre es zwar richtig, aber das ist ganz schön komisch. Wenn ich mich so entscheide, es wäre zwar falsch, aber es ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, und ich denke, so ging es dem Paulus hier, dem Petrus hier. Ja, der hat gewusst eigentlich, also die Nationen sind jetzt auch gerettet, die sind jetzt auch rein, die sind jetzt auch heilig, jetzt kann ich ja mit ihnen essen. Und da war keiner weiter da und da hat er gedacht, sieht ja eh keiner, kann ich schon machen. Ne? Und war alles super. Und danach kamen seine Kumpels. Und dann stand er da. Wenn ich jetzt mit den Nationen esse und die erzählen das in Jerusalem, dann machen die einen Steinhaufen aus mir. Wenn ich aber das jetzt nicht mache, mache ich es nicht. Ne? Und auf einmal haben die anderen gedacht, hey, was ist denn mit dem Petrus los? Vorgestern warst du noch ganz fest, da warst du noch super überzeugt und jetzt auf einmal bist du so wackelig. Und ich denke, das ist genau das, was der Andreas vorige Woche gesagt hat, mit dem Unglauben und mit dem Zweifel. Ne? Manchmal ist man von Sachen im Herzen überzeugt, aber es ist irgendwie noch nicht ganz so richtig durch. Und das merkt man dann, sage ich mal, wenn man zu so einer Situation kommt, wo man sich entscheiden muss. Und das ist nicht immer leicht. Ja, und ich denke, da hat jeder von uns schon zu seiner Erfahrung gesammelt und gemerkt, sage ich mal, wenn er so gemacht hat, war es richtig oder wenn er so gemacht hat, war es falsch. Und dann dürfen wir uns entweder freuen oder wiederholen. Und der Petrus war ja ein Apostel, also nicht bloß einfach einer, sage ich mal, der frisch zum Glauben gekommen war, sondern der schon Verantwortung hatte, der schon, sage ich mal, das Wirken Gottes erlebt hat. Und deswegen nimmt sich der Paulus ja auch kein Blatt vor den Mund, sondern korrigiert den öffentlich und sagt, hallo Petrus, sag mal, ist noch alles in Ordnung bei dir? Gestern war noch super und heute läufst du in der andere Richtung, das geht fein nicht. Ja, der Paulus war da ein bisschen, soll ich sagen, linientreuer. Ja, und deswegen hat sich ja Gott auch rausgesucht, weil er jemand gebraucht hat, der die Arbeit, sage ich mal mit meinen Worten gesagt, ordentlich macht unter den Heiden da. Und genau. Und deswegen hatte auch der Paulus so eine persönliche Begegnung mit Jesus gehabt, ne? Dass er wirklich gemerkt hat, nee, das ist nicht irgendwas Ausgedachtes, sondern Jesus ist mein Herr und ich mache, was er sagt. Er war ja schon davor ziemlich radikal, bloß auf der anderen Seite. Genau. Und als ich das so weiter drüber nachgedacht habe, kam mir so der Vers von Johannes, da kommen wir dann später nochmal drauf. Da schreibt in 1. Johannes 3, Vers 18, lasst uns nicht lieben mit der Zunge, sondern mit dem Berg und der Wahrheit. Also indem wir es tun, in Wahrheit. Nicht in Lüge, indem wir irgendwas machen, nur damit wir es gemacht haben, sondern wirklich in Wahrheit, dass wir im Herrn die Sachen machen. Und auch der Vers von Jakobus, ne, kennen wir auch alle, wo Jakobus schreibt, dass wir Täter des Wortes sein sollen. Nicht nur Hörer, nach dem Motto, ja, heute haben wir es gehört, heute entscheiden wir uns, wir machen alles super. Und dann ist es wie bei unseren kleinen Schätzen. Ja, mache ich. Gehen sie raus, kommt einer von den Kumpels, zack, ist alles wieder vergessen und neue Welt. Na, so soll es eben nicht sein, sondern wir sollen bei unserer Entscheidung bleiben. Und ich denke, genauso ist es bei unserem Leben, in unserem Leben mit Jesus, dass es halt einen Preis kostet, ihm nachzufolgen. Und Jesus sagt, das ist unsere Entscheidung. Wir dürfen Ja sagen oder wir dürfen Nein sagen. Er zwingt niemand. Aber fest steht, er ist der Chef. Er ist Herr und er ist Retter. Das heißt, er kann uns retten von unseren Sünden und er kann uns auch befreien. Er kümmert sich auch um uns. Aber es ist die Frage, ob wir seine Diener sein wollen. Und in der Apostelgeschichte 2, Vers 36, war die Predigt von Petrus, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hatte. Und das ist den Leuten ins Herz gefahren und haben erkannt, oh, so können wir nicht weiterleben, hier kommen wir nicht in den Himmel, sondern haben ihn gefragt, was müssen wir machen, um gerettet zu werden. Und davor sagt der Petrus in Vers 36, zuverlässig erkenne nun das ganze Haus Israel, dass Gott ihn, also Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also Christus ist Messias, ist der Retter. Also Gott hat Jesus zum Herrn gemacht, hat ihn eingesetzt zu seiner Rechten, steht ein paar Verse davor, und hat ihn auch zum Retter gemacht. Und da durften die sich dafür entscheiden. Also das war der Start der Gemeinde damals in Jerusalem. Und dann ist halt die Frage, die mir so kam, ist Jesus dein Herr oder ist er nur dein Retter? Freust du dich, dass du vielleicht ewiges Leben von ihm empfangen hast? Oder möchtest du ihm auch gehorchen, ihm nachfolgen? Und das geht nicht von alleine, sondern das kostet einen Preis. Kommen wir da noch drauf. Und überleg's gut, bevor du Ja sagst. Es nützt nichts, wenn du sagst, ja, ja, will ich, und machst es dann aber nicht. Ja, da gibt es einige Beispiele und da lesen wir mal ein paar. Und zwar, das sind immer die Sachen, die man so gerne im Kinderdienst erzählt, ne, weil das so schön bildlich ist und da können die Kinder was malen, aber ist auch für die Erwachsenen da. Und zwar steht in Matthäus 13, ab Vers 44. Kennen wir alle. Matthäus 13, ab Vers 44. Wiederum ist das Königreich der Himmel einem Schatz vergleichbar, der am Acker verborgen war, den ein Mensch fand und wieder versteckte. Und vor Freude geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum ist das Königreich der Himmel vergleichbar einem Händler, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine besonders wertvolle Perle gefunden hatte, ging er weg, veräußerte alles, was er hatte und kaufte sie. Ja, also hier dran zeigt uns Jesus ganz deutlich, dass es was ganz Besonderes ist, was ganz Wertvolles, aber etwas, was man nicht, sag ich mal, mit unserem normalen, ja, ich nehme es mal, zack, kriegen können, sondern dass es einen Preis kostet. Ne? Steht bei beiden drin, dass die Leute alles weggegeben haben, um das zu kriegen. Und Jesus selbst hat gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Kommen wir dann später auch nochmal drauf. Und in Lukas 14, Vers 28, redet Jesus über den Preis der Nachfolge. Wir wollen es nicht jedes Jahr davon nehmen, aber ein anschauliches Beispiel ist Vers 28 zum Beispiel. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob er das zur Fertigstellung Nötige hat. Damit nicht etwa, nachdem er das Fundament gelegt hat und danach nicht fertigstellen kann, alle, die es erfahren, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht fertigstellen. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König auf Krieg einzulassen, setzt sich nicht zuerst hin und berät sich, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der mit 20.000 gegen ihn kommt. Und hier sagt Jesus auch, wir sollen uns das überlegen. Er sagt nicht, mach, 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 mach. Und dann stellst du fest, wir müssen das irgendwie noch hinbiegen, sondern er sagt, überschlag die Kosten. Überlegst dir, es lohnt sich, aber überlegst dir, und wenn du es machst, machst du es richtig. Und Danach, wenn man dann gestartet hat, dann stellt man fest, der Weg ist schmal. Jesus nimmt ihn an der Hand und dann darf man das tun, was er sagt. Und dann ist es wie bei unseren Kleinschätzen. Wenn sie schöne Sachen machen, dann freut man sich, dann sind sie auch glücklich. Und wenn es nicht klappt, dann darf man wieder korrigierend in die richtige Richtung biegen. Und so macht Jesus ja mit uns genauso, haben wir ja heute an den Worten mitgehört. Und ich denke, jeder hat da so seine Erfahrungen gesammelt. Aber was mir gekommen ist, ist die Frage, bleibst du bei deiner Entscheidung? Die erste natürlich, hast du überhaupt getroffen? Und wenn ja, bleibst du bei deiner Entscheidung? Und Jesus hat gesagt, kurz bevor er gegangen ist, in den Himmel zurück, beziehungsweise eigentlich schon eher, kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er gesagt, ich lasse euch nicht allein. Und er hat dann den Heiligen Geist auf die Jünger gesendet, oder auf die Erde und auf die Jünger, und hat ihnen Hilfe gegeben. Und danach war der Petrus wieder kühn und konnte wieder predigen, was wir vorhin gerade gelesen haben. Das heißt, der Heilige Geist hilft uns. Jesus lässt uns nicht einfach im Stich. Das wissen wir ja. Und der Andreas hat vorige Woche einen Vers gesagt, und zwar aus Johannes 6, Vers 44. Dort redet Jesus mit den Pharisäern. Und war das schon? Nee, 5, Vers 44. Genau. Dort redet Jesus mit den Pharisäern. Und die fanden ja manches nicht so toll, was er gemacht hat. Und er hat einen Vers mit vorgelesen, und zwar: Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, doch die Ehre, die allein von Gott ist, nicht sucht? Und mir kommt es eigentlich auf das Wort suchen an, wo ich sage, es ist nichts, was uns nebenbei zufällt, sondern man muss innerlich bei der Entscheidung bleiben, ja Herr, ich möchte das, ich möchte von ganzem Herzen nachfolgen und ich möchte dich suchen, bis ich dich gefunden habe. Und genau. Als ich angefangen hatte, darüber zu beten, kam mir so ein Bild von so einer trockenen Pflanze in der Erde. Ähnliche Sachen hatten wir schon heute von den Kindern, deswegen sage ich, komme ich vielleicht noch drauf. Und andere Pflanzen standen da daneben und manche haben so schlau dazu gesagt, na dann trink doch einfach, wenn du Durst hast. Aber die Pflanze kann nicht selber trinken. Ne? Entweder sie steht am Wasser und es läuft vorbei, oder der Boden ist nass, oder es gießt einer, oder es regnet. Aber einfach so trinken kann sie nicht. Und ich denke, dass wir die Pflanzen sind. Das sehen wir dann noch in manchen Beispielen. Und dann ist die Frage, die Pflanzen gehören ja irgendjemand. Normalerweise kümmert sich ja jemand drum. Ne, in dem Fall zum Beispiel der Gärtner. Oder wenn es bei uns im Garten ist, zu Hause. Dann werden wir die gießen und werden dafür sorgen, dass die ordentlich wachsen, weil wir haben die ja nicht hingepflanzt, damit sie einfach nur verwelken, sondern damit sie Frucht bringen. Und genau das möchte Jesus mit uns auch. Ja, und er hat das Wasser, er gießt uns seine Liebe in unser Herz, damit wir wieder Kraft haben und unser Licht wieder angeht und damit wir den Weg weiterlaufen können. Und als ich das so drüber nachgedacht habe, dachte ich, stimmt eigentlich, ja. Ist eigentlich wie hier im normalen Leben. Jeder weiß, wenn es draußen schön ordentlich lang geregnet hat, kann man optimal Unkraut jäten. Ne? Weil da ist der Boden schön locker, da kriegt man das ganze Zeug gut raus. Und genauso ist es doch bei uns normal im Umgang. Ne? Wenn wir wieder mal so schön richtig mit der Liebe Gottes gefüllt sind, dann fällt uns das viel leichter, den ein oder andere Korrektur anzunehmen. Dann geht die so ganz leicht raus. Ach ja, ist eh nicht so wichtig. Das andere ist viel besser. Schwupp, ist weg. Und dann ist man wieder stückelfrei. Wenn der Boden aber richtig schön hart ist und man hat sich vielleicht davor noch ordentlich gerafelt, dann hängt das Zeug fest, dann ruppt man höchstens das Blatt ab und die ganze Wurzeln, das ganze feste Zeug bleibt alles drin. Dann dauert es 3 Tage und dann kommt es wieder raus. Und deswegen denke ich, lasst uns einfach Jesus bitten. Er sagt das sogar in Offenbarung, kommt zu mir und ich gebe euch lebendige Wasser, beziehungsweise bei der Frau dort am Jakobsbrunnen. Ne? Dass wir einfach von ihm gefüllt sind, dann fällt es uns leichter, die Dinge loszulassen, die nicht zu uns gehören sollen, weil sie Jesus nicht mag. Genau. Und da kommen wir dann zu dem Vers im 1. Johannes 3, Vers 18, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir uns gegenseitig lieben sollen, aber halt nicht mit der Zunge, sondern in Taten. Und genau, lesen wir mal kurz. Das 1. Johannes 3. Vers 18. Meine Kinder, lasst uns nicht in der Theorie noch als reines Lippenbekenntnis lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Ja, und davor steht, dass wenn jemand Not hat, dass man halt helfen soll. Das ist, denke ich, ein anderes oder ein anderer Blickwinkel wie für die Pflanze, was ich vorhin gesagt habe, dass die eine Pflanze der andere sagt, na trinkt doch, das nützt ja gar nichts, sondern hier steht drin, wer aber hat, was zum Leben in der Welt nötig ist, und sieht seinen Bruder Mangel leiden und er verschließt sein Herz vor ihm. Wie bleibt da die Liebe Gottes in ihm? Ich denke, das kann jeder bestätigen, der das erlebt hat, dass wenn man dann sein Herz zumacht, dann ist das irgendwie auch die Liebe Gottes im Herzen ziemlich schnell wieder weg. Und deswegen sollen wir uns mit Taten lieben, zumindest wenn es in unserer Macht steht. Ne? Also das muss ich auch dazu sagen, man kann das jetzt so ausnutzen und man denkt, man muss jetzt jedem überall rumhelfen. Das wird auch schwierig. Ne? Selbst Jesus hat gesagt, ihr habt alle Zeit Arme bei euch und ihr könnt helfen, wenn ihr wollt. Aber als die Frau ihnen da die Füße gesalbt hat, aber macht das nicht kaputt, was die Frau getan hat. Und ich denke, so sollen wir immer in Weisheit und in Wahrheit auf den Weg gehen, den Jesus uns zeigt. Genau. Und genau, das habe ich schon gesagt, ne? Nach dem Regen geht das Unkraut viel besser raus. Ne? Dann ist der Boden schön weich und dann lässt man sich das bereitwillig rausziehen, weil man merkt, der Gärtner hat ihn lieb und möchte ja, dass die Pflanzen wachsen, nicht das Unkraut. Ne? Das kennt auch jeder. Jeder, der einen Garten hat, weiß, dass komischerweise das Unkraut immer schneller wächst als das gute Zeug. Ne? Wenn es die Sonnenblumen dann einmal geschafft haben, dann gucken die auf alle Fälle drüber hinaus. Aber am Anfang, wenn du einfach ins Gras siehst, wachsen die ganz schlecht. Ja, da kommen dann noch die Schnecken, futtern den Rest weg und das war's dann. Und deswegen lass dich vom Gärtner behandeln. Ja? Lass dich vielleicht anspornen von denen, die uns vorausgegangen sind, von denen, die uns Vorbild sind und geh weiter den Weg. Und wir brauchen die Korrektur, sonst wird keine Frucht. Ne? Wenn keine Frucht ist, gibt es keine Freude. Und wenn es genau, so einfach in dem Bild gesprochen. Wenn man halt das Unkraut und das andere Zeug, was ringsherum nicht dazugehört, dort nicht wegmacht, dann wächst auch die gute Pflanze nicht und dann kommt halt nichts dabei raus. Und mir ist dann noch so ein Bild gekommen, ganz praktischer Natur, fast das Gleiche. Und zwar, wir haben Mitte Mai unsere Kartoffeln gelegt. Und voriges Jahr haben wir das erste Mal gemacht. Da hatte ich irgendwelche aus der BHG geholt, die nur ein bisschen fix sind. So war das auch reingesetzt. Kurz darauf später schoss das Kräuterisch in die Höhe. War ein bisschen was unten dran. Viele kleine, aber gut, man hat dann halt danach gelernt, das war ein bisschen dicht beieinander, die brauchen ein bisschen mehr Luft. Und wie auch immer, dieses Jahr hat man halt irgendeine andere Sorte, habe ich dort gelegt und es passierte nichts. Mein Schwiegerpapa, der hat da Stickelbeet mit bei uns im Garten. Die dachten schon fleißig schießen, mittlerweile blühen sie schon. Und naja, manche kommen jetzt raus. Nee, es sind schon ein paar rausgekommen, aber es sind manche auch noch nicht rausgekommen. Und da guckt man immer mal so, gerade nach Regen, wenn es so warm ist, dann gehe ich immer mal so ums Beet rum und denke so, naja, hier fehlen noch ein paar. Man weiß ja ungefähr, in welchen Abstand man die hingelegt hat und dass nur so alle 30 cm ungefähr dort mal so ein grünes Ding rauskommen müsste. Und manche hatten es ein bisschen eiliger, manche nicht. Ich weiß ja aber, dass die Kartoffeln alle gut waren, denn die hatten alle schon Keime und die haben wir eigentlich schon richtig reingelegt. Das heißt, theoretisch müssten sie ohne Probleme kommen. Aber es dauert halt ein bisschen. Ne? Und so sagt ja auch der Jakobus, dass der Bauer Geduld hat, ne? Weil er weiß, okay, das dauert halt so und so lange, bis das ganze Zeug wächst. Und so ist es ja auch bei Jesus mit uns. Ne? Er kennt uns und er weiß, ob wir eine schnelle oder eine gemütliche Kartoffel sind oder vielleicht irgendwas anderes, was so wächst. Ne? Und ob das schon nach einer Woche Frucht zu sehen ist oder vielleicht erst nach ein paar Jahren. Das ist nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen. Ne? Weil wir sind nicht der Gärtner, wir sind bloß die Pflanze. Und Genau, man muss warten und Gott hat Geduld. Und was mir dann noch so kommt, bevor das Ganze losgeht, so im Sommer, im Frühling, wenn so die ersten Sonnenstrahlen kommen und man hat so seinen Plan, man könnte das und das machen, ne? Und dann holt man sich so die Samenbäckeln, schüttelt die so durch, guckt die so an, so das Bild, was so drauf ist und freut sich, ey, so was Schönes wächst da mal draus. Ne? Und ich denke, so freut sich Gott auch über uns, weil er weiß, hey, ich habe guten Samen gesät, da wird was Gutes aufgehen. Und bei dem Samen ist bloß die Frage, bleibst du unter der Erde liegen? Dich sieht keiner, dich hört keiner und es geht alles kaputt von dem Samen. Na, beim Samen weiß man das nicht. Klar, das muss ja, das kann ja nichts Neues rauskommen. Wenn es aber ums eigene Leben geht, dass man das ablegen soll, fällt es einem manchmal ein bisschen schwerer. Und aber Paulus schreibt in Römer 6, Vers 3 und folgende, dass wir mit der Taufe in den Tod Jesu begraben sind, um unser eigenes Leben, ich sage es mal mit meinen Worten, sein zu lassen und ab sofort so zu leben, wie Jesus das von uns möchte. Und die Kartoffeln, die ich jetzt gelegt habe, die wird es nicht mehr geben im Herbst, aber dafür neue und mehr. Und jeder sieht, dass dann dort was wächst, aber nicht gleich am Anfang. Es dauert ein Stück. Und ich denke auch, das ist das, wo die Jünger durchgegangen sind. Das ist das, was man in der Bibel immer mal wieder sieht. Das ist das, was man beim Paulus sieht. Ne? Der war ganz eifrig, Gott nachzufolgen, aber es hat halt nicht ganz so von der Richtung gepasst. Und Gott musste ihn korrigieren. Und Gott hat Mittel und Wege, wie er unser Herzen lenkt und wie er uns zeigen kann, so dass es bei uns ankommt. Ne? Weil er uns halt einfach liebt. Und dann kann er uns in die Richtung bringen und dann stellt er uns vor die Frage, möchtest du oder möchtest du nicht? Ne? Als dann Petrus, nachdem er Jesus verleugnet hatte, mit Jesus geredet hatte, ich denke, das war eine ganz schön komische Situation. Aber danach, als das alles raus war, war er sehr, sehr glücklich und fröhlich. Ne, wie sonst hätte er die Predigt halten können? Ne, Gott hat es gesegnet. Gott oder Jesus war nicht böse drum. Er hat gewusst, dass er ihn verleugnet. Und hat ihn das auch nicht in dem Sinne vorgehalten, um ihn dort fertig zu machen, sondern hat gesagt, komm, lass los das Unkraut. Das passt nicht zu dir. Du bist eigentlich eine gute Pflanze. Und ich möchte das Unkraut von dir wegmachen. Und dann hat es Petrus zugelassen. Und der Segen war, dass dann 3000 Leute sich bekehrt haben, ne, weil er sich von Jesus oder vom Heiligen Geist dort benutzen lassen hat. Und das war erstmal ziemlich viel. Ne? Aber ich denke, Gott geht es nicht darum, dass jeder gleich viel Frucht bringt. Ne? Er sagt ja auch in dem Beispiel, der eine bringt 100, der nächste 60, der nächste 30-fach. Das ist nicht unser Ziel, dass wir uns miteinander vergleichen und sagen, der hat mehr oder der hat weniger, sondern wir sollen treu sein. Das schreibt der Paulus auch, dass man einen Verwalter sucht, dass er treu ist. Und dass man das einfach macht. Und mancher bringt vielleicht bloß eine Frucht. Ist es unser Amt oder unsere Aufgabe, darüber zu richten und zu sagen, na, du hast ja ganz wenig? Denke ich nicht. Sondern ich denke, was wichtig ist, dass wir von seinem Wasser trinken, dass wir von seiner Liebe trinken und dass wir eine fruchtbringende Pflanze werden oder sind oder bleiben, um Gott Ehre zu machen. Und genau. Und dass halt Jesus nicht nur dein Retter ist, ne, der dich irgendwo umgepflanzt hat von dem anderen Beet, was abgemäht wird, in sein Beet, was ewig bleibt, sondern ist auch dein Herr. Und wir sagen, guck, ich habe dich jetzt gerettet, du darfst bei mir wachsen. Darf ich das auch so in Ordnung bringen bei dir, dass es schön wächst, dass ich mich darüber freuen kann und du dich selber mit. Und genau, und dieses Beispiel nimmt auch der Paulus auf, als er an die Korinther schreibt, und zwar im 1. Korinther 3, Vers 5. Das sagt der Paulus, dass er den Korinthern erstmal Milch gegeben hat, weil die waren dann noch frisch bekehrt. Und sagt dann, oder fangen wir an ab Vers 1 gleich, ist besser. Ich aber, Brüder, konnte nicht mit euch reden wie mit geistlich gesinnten Menschen, sondern nur mit fleischlich gesinnten, wie mit Unmündigen, mit Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Nahrung, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen und ihr könnt es auch jetzt noch nicht. Denn Noch seid ihr fleischlich, denn wo Eifersucht und Streit und Spaltung unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und führt euer Leben nach gewöhnlichen Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, ein anderer aber, ich des Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer nun ist Paulus, wer aber Apollos? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat bewässert, Gott aber hat es wachsen lassen. Somit ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der bewässert, sondern der, der es wachsen lässt, Gott. Der aber pflanzt und bewässert sind eins. Ein jeglicher aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, nach seinem eigenen Arbeitseinsatz. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Landwirtschaft oder Gottes Feld, Gottes Bauwerk seid ihr. Also hier gebraucht der Paulus genau auch dieses gleiche Bild, wo er sagt, ich mache mein Werk, das, was Gott mir gegeben hat, der kannte seinen Teil, hat gesagt, ich habe gepflanzt, das ist mein Werk, zack, 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 dann bin ich weitergegangen, habe bei den nächsten gepflanzt. Und dann kam der Apollos und hat schön gegossen und darauf geachtet, dass es gut wächst. Ja, und so hat, denke ich, jeder bei uns seine Aufgaben und jeder hat seine Begabungen, wie wir das auch vom Andreas gehört haben, jeder hat seine Sachen, die er tun kann und womit er einfach dem Gesamtleib oder der Gesamtgemeinde dienen kann. Ja. Und genau, deswegen wollte ich dann nochmal auf die Worte eingehen. Ne? Jesu Braut war das Erste, was da kam im Lobpreis. Und wo ich auch denke, das ist einfach dieses Versprechen, dass Jesus wiederkommt und uns zu sich nimmt. Ne? Was er uns gegeben hat und dass er uns liebt von ganzem Herzen. Und das, denke ich, muss ganz groß in unseren Herzen sein. Und auch dieses Bewusstsein, nicht wie bei den Knechten, ach, wer weiß, wann er wiederkommt, ist mir egal, ich mache mein Ding. Sondern, dass man sich das halt immer mal wieder neu in Erinnerung bringt, hey, ich möchte jeden Tag so leben, dass Jesus jederzeit kommen kann. Egal, ob ich früh aufstehe, egal, ob ich abends ins Bett gehe, egal, ob ich gerade auf Arbeit bin, egal, ob ich gerade im Garten was mache, dass ich immer im Frieden bin mit ihm, immer mein Herz vor ihm in Ordnung habe und nicht in Streit und Unvergebenheit mein Leben lebe. Und dann kommt Johannes 14, Vers 1, ne, dass wir ihm glauben sollen, dass er viele Wohnungen hat und dass er uns zu sich holt. Dann kommt Kolosser 3, Vers 13, ne, dass wir uns gegenseitig vergeben sollen, dass wir wirklich frei sind, bei ihm nachzufolgen. Und ganz oft im Neuen Testament steht es drin, dass wir es nicht einfangen lassen sollen von der Sünde, die uns so leicht umstrickt. Ne. Ich denke, das ist ein Aspekt, da haben wir alle damit zu tun. Und immer geht irgendwo auf den Beeten, auf den Feldern Unkraut auf. Und das müssen wir einfach immer wieder wegmachen lassen. Beziehungsweise rausziehen, so schnell wie möglich. Ne, weiß jeder, wenn er ein paar solche lustigen Disteln, oder ich weiß nicht, wie das ganze Zeug da heißt, hat meistens so die Eigenschaften, dass es sehr viele Samen sehr schnell rausbringt. Und sogar noch, wenn man die einfach bloß abrupft und auf den Kompost haut, blühen die Samen auf alle Fälle noch aus und bringen wieder neues Unkraut hervor. Deswegen gleich ordentlich weg, ab in die Mülltonne und gut. Und dann geht es hier durch die große Esse in Chemnitz. Da kommt dann kein Samen mehr raus. Von der praktischen Seite her. Genau. Und dann hat man das, wo der Vater Jesus auf dem Berg gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn hört. Ihm seid gehorsam. Macht, was er sagt. Ja, das war ja dieses Ansinnen, was Jesus auch hatte. Ne? Als er auf der Erde war, hat er das getan, was Gott ihm gezeigt hat und hat seinen Willen getan. Und wie das der Andreas letzte Woche auch gesagt hat, bevor Jesus irgendwas getan hatte zu seiner Taufe, hat der Vater gesagt, fein gemacht, du bist der Sohn, über den ich mich freue, an dem ich wohlgefallen hat. Und da hat der Johannes davor noch zu Jesus gesagt, na, du brauchst dich doch nicht taufen lassen, du bist doch gerecht, du bist doch ohne Sünde. Und da sagt Jesus, der Vater hat es gesagt, das ist unser Auftrag, also mache ich das, Ende. Ne, er war gehorsam, auch wenn er es hätte nicht gebraucht. Aber er war ein Vorbild für uns. Und dann kommt das Bild noch von den Regenwürmern. Ne? Das passt auch so ganz in das Pflanzenbild. Das wissen wir auch. Das heißt, Jesus schickt uns immer mal ein paar Regenwürmer, die dann den Boden so bereiten, dass wir gut drin wachsen können. Ne? Wir popeln die ein bisschen an unseren Wurzeln dran rum und stellen vielleicht fest, oder man stellt selber fest, ich stehe auf wackeligem Boden. Und dann darf man seine eigenen Wurzeln wieder ein bisschen tiefer graben. Und dann kriegt man wieder mehr Erkenntnis im Wort Gottes. Ja, und dann brauchen wir die Sonne, wie das vorhin auch von den Kindern kam, ne, weil nur Regen geht auch nicht. Da wird es bloß große Matsche. Trinken müssen wir zwar, aber wir wollen ja nicht ertrinken. Ne? Und so brauchen wir auch die Sonne, die Liebe Gottes, ne? Die uns einfach ja, innerlich wieder freudig macht und auffüllt das, was einfach gebraucht wird. Ne? Und genau. Oder vielleicht geht es so wie Petrus auf dem Wasser, dass du laut rufen müsstest, Hilfe. Vielleicht getraust du dich nicht. Denkst, na, ich werde schon irgendwie durchhalten. Das bringt nichts. Musste ich auch lernen. Habe ich schon mal erzählt, wo ich auch dachte, da muss ich durch, das schaffen wir doch, das geht schon. Und mir Gott dann gezeigt hat, das geht so nicht. Du brauchst Hilfe. Und dann habe ich mich bei Gott entschuldigt, habe gesagt, bitte vergib mir meinen Stolz, dass ich gedacht habe, in meiner Kraft kann ich das Ding ja durchziehen und bitte setz mich frei. Und dann war es wieder besser. Und dann muss man wieder auf der Richtung gehen und dann merkt man wieder, wie wieder Substanz wird, wie es wieder wächst im Herzen, wie wieder Kraft da ist, wie wieder seine Gegenwart da ist und wie man wieder von dem weitergeben kann, was Gott eingegeben hat. Genau. Und so ist halt die Frage an dich, hat deine Pflanze genug zu trinken? Hast du genug zu trinken? Oder muss irgendwo Unkraut rausgemacht werden? Dann bring es in Ordnung vor deinen Herrn. Weißt du, wir sind hier zusammen, und um uns gegenseitig zu ermahnen oder auch zu ermutigen oder auch anzuspornen oder einfach ja, zusammen zu sein, wie auch immer. Aber es gehört alles dazu. Aber wenn man jemanden anders lieb hat, ist doch wie bei unseren Kindern, dann sagt man doch, hey, das und das ist nicht in Ordnung, mach das nicht mehr. Weil man genau weiß, wenn das Kind das woanders macht, dann steht es da wie, was ist mit dir los? Macht man nicht. Man möchte doch, dass die Kinder ordentlich erzogen sind. Ne? Und so möchte Gott auch, dass wir gehorsam in seinen Wegen laufen. Und deswegen die Dinge in Ordnung bringen, die ihn nicht erfreuen. Genau. Ach so, irgendwas hatte ich noch. Ja. Und zwar, was mir dann noch als letztes aufgegangen ist, wo steht das? 2. Petrus 1, Vers 12. Da schreibt der Petrus, sein zweiter Brief, ne, an die Christen. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets bezüglich dieser Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gefestigt seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Zeltwohnung weile, euch durch Erinnerung wach zu rütteln. Und so weiter. Ne? Also der Petrus hat gesagt, das, was ich euch alles hier schreibe, das wisst ihr zwar eigentlich, aber ich mache es trotzdem, weil ihr braucht das. Ihr müsst immer mal wieder ein bisschen aufgerüttelt werden, damit ihr dran bleibt an dem Weg unseres Herrn und euch nicht abbringen lässt. Und hier steht was. Nö, da kommt es nicht. Was war das? Da fehlt noch was. Ach so, 1,10. Genau, hier war's. Also zwei Verse eher. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Ja? Und das Wort Erwählung wird auch oft mit Auserwählten bezeichnet. Und Jesus sagt irgendwo mal, viele sind berufen, weniger aber auserwählt. Und da habe ich mich lange Zeit gefragt, was das eigentlich bedeutet. Und bis dann irgendjemand mal was drüber gesagt hat, und da habe ich mir dann reingeschrieben in meine Bibel, viele sind berufen, aber wenige gehorchen ihm. Oder wenige lassen sich von ihm verändern. Und ich denke, das sollten wir aber machen, weil sonst ist es schlecht. Das nützt ja nichts, wenn wir den Samen zu Hause auf der, was weiß ich, in der Gartenschuppe liegen haben, sondern wir sollen ja in die Erde bringen. Und da soll ja sein Ziel erfüllen und soll eine neue Pflanze wachsen. Und so sollen wir unsere Berufung und Erwählung festmachen. Wir sollen uns von ihm einpflanzen lassen, damit wir einen Samen sind, der aufgeht und Frucht bringt und in dem Fall, was weiß ich, ein Baum oder eine Pflanze werden, die Gott Ehre macht. Und genau, dann wird er sich über uns freuen. Und auf die Auserwählten gibt es einige Beispiele draus. Ne? Das gleiche Wort steht in so einem anderen Gleichnis, ich glaube, das war auch das mit den Knechten, wo Jesus zum Schluss sagt, viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Das heißt, die Knechte waren eigentlich alle berufen, aber nur manche haben den Willen des Herrn getan und waren auserwählt und durften sich mit ihm freuen. Für die anderen war es schlecht. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Sondern wir wollen unserem Herrn Ehre machen, wollen unserem Herrn Freude machen und wollen ihm nachfolgen und so leben, dass wir ihm Freude machen. Genau. Und Herr Jesus, ich bitte dich um deine Gnade jetzt, dass du dein Wort versiegelst im Herzen, Herr, und dass du zu jedem Einzelnen sprichst, so wie er es braucht. Herr, danke für deine Gnade, danke für deine Gegenwart, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen ziehst, Herr, mit deiner Liebe, dorthin, wo du ihn haben willst, Herr, dass jeder dir von ganzem Herzen nachfolgt. Herr, dir Freude macht und deinem Vater im Himmel Freude macht, unserem Vater im Himmel. Danke für deine Gnade, mein Gott. Amen.